Frauke, wir sind da jetzt im neuen Jahr gestartet und ich habe gehört, wir werden ganz viele neue Kollegen bekommen. Agenten stehen vor der Haustür oder sind auch schon in den Unternehmen drin. Hast du selber auch schon einen Agenten gebaut?
Ich habe noch keinen Agenten gebaut, aber ich habe tatsächlich eine meiner Doktorandinnen, die hat einen Agenten gebaut neulich und das auch vorgetragen auf einer Veranstaltung, der ihr die Reisekostenabrechnungen macht. Das ist so ein...
Würde ich mal genau nachschauen, ob die auch wirklich stimmen. Ja, also die LLMs haben noch so ein Problem mit dem Zusammenzählen an manchen Stellen. Ja, okay. Also Agentic AI ist so das neue große Stichwort. Was meint das? Das meint ja, dass wir eben nicht nur sagen, dieses Suchfeld haben und dann sagen wir dem ChatGPT, mach mal dies und jenes, sondern dass wir eigentlich LLMs oder mehrere LLMs genau für Zwecke prompten, vorbereiten und die agieren dann gemeinsam miteinander. Das Ganze spielt sich bei den meisten Firmen natürlich in einem Feld ab, was sehr stark von Microsoft dominiert ist. Und Microsoft ist sozusagen der Glue, der Kleber zwischen all den verschiedenen Office-Anwendungen bei den meisten Firmen. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir holen uns mal jemand rein, der sich bei Microsoft nicht nur mit der Technik auseinandersetzt, sondern eben auch mit der Frage, was macht denn das mit den Menschen?
Und wir freuen uns sehr, dass wir heute als Studiogast Anna Kopp bei uns begrüßen dürfen. Anna ist Schwedin und arbeitet aber in München. Sie ist CIO und CDO von Microsoft und leitet das Münchner Office. Sie ist aber auch bekannt aus TEDx-Talks und aus vielen Keynotes und auch sehr aktiv, wenn es um das Thema Frauen im Management geht. Herzlich willkommen bei uns, Anna.
Dank, freue mich
jetzt. Anna, toll, dass du es geschafft hast zu kommen. Freut uns wirklich sehr.
Ja. Anna, wenn ich mal diese 20 Jahre zurückspule, dann haben wir ja praktisch von der Einführung der ersten Office und Windows Suites und so weiter über Karl Klammer, die Büroklammer, die versucht hatte, irgendwie intelligent zu helfen, über das Thema Cloud, jetzt die nächste wirkliche Revolution ja erlebt. Alles, was mit KI auf einmal zu tun hat, Co-Piloten, die uns die Arbeit abnehmen sollen und so weiter. Was machst du heute noch ohne KI in deinem Alltag?
Mein Alltag oder mein Arbeitsalltag ist natürlich ein großer Unterschied, ja. Aber in der Arbeit, also ich bin da noch etwas altmodisch, wenn es um Sachen wie Musik, also was ich gar nicht leiden kann, ist diese KI-generierte Musik. Fangen wir damit schon an. Aber so grundsätzlich, also wenn ich gucke, mein Arbeitstag und wie ich überhaupt klarkomme. Also wenn ich auf der Bühne stehe, wenn ich Keynotes halte und ein Publikum frage, wer hat nicht genug zu tun? Dann Hand hoch, ja, dann kriege ich keine Hände. Und ich glaube, das sind wir alle so. Nach der Pandemie, da kam so eine große Beschleunigung. Da gibt es sogar Zahlen, die das nachweisen. Sehr interessant. Wir arbeiten heute so zwischen 11% und 14% mehr. Mehr Calls, mehr E-Mails, mehr, also es ist ja nach, das kann man ja wirklich nachzählen, wie viele E-Mails man schickt oder wie viele Stunden wir im Call sitzen, etc. Und das ist genau diese Pendelzeit, die wir in der Pandemie hatten. Früher sind wir ins Büro gefahren und haben gearbeitet und dann sind wir wieder heim. Und in der Pandemie haben wir angefangen, so, ach, ich kann ja gleich dann halt mit meinem ersten Kaffee schon meine E-Mails irgendwie checken oder wenn ich nicht mehr ab 8 im Auto sitze, ist es auch mal, kann ich ja auch schon um 8 oder 8:30 Calls machen. Oder ich muss ja nicht mein PC zumachen um 18 Uhr, wenn ich mit USA telefoniere, weil ich muss ja nicht heimfahren. So war es in der Pandemie. Und wir haben einfach so unser Arbeitstag etwas gestretched.
Wir müssen heute einen Termin einstellen, in Outlook, um aufs Klo zu gehen, habe ich manchmal den Eindruck, ja, weil das alles so dicht gedrängt ist.
Ich habe auch so diese Pausen, dass man sagt, wir machen nicht mehr eine Stunde Meeting, sondern 50 Minuten, die man dann immer überzieht, oder 25 Minuten, um mal so diese kurze Pausen einbauen. Und da hat man natürlich Ziele gehabt und die Ziele sind geblieben, die Arbeit ist geblieben, aber die Zeit ist schon wieder anders. Jetzt fahren wir öfters ins Büro, man trifft sich persönlich. Ja, und ich glaube, ohne KI, zumindest bei mir, geht das nicht mehr. So, das Erste, was ich tue, ist über einen Copilot-KI, da halt so, wie sieht mein Kalender aus? Frage, was ist heute wichtig? Was ist über Nacht gekommen? Wir sind eine amerikanische Firma und morgens hat man erstmal seinen Schwung mit verschiedenen so Notifications und E-Mails und Einladungen über Nacht aus USA von unserer Corporate IT etc. Und ja, was ist wichtig? bei mir kommt immer so, der KI weiß immer zuerst das, was von mein Chef oder Chefchef oder Chefchefchefin, die sozusagen zuerst rausfiltern.
Das ist nicht wichtig, selten wichtig.
Ja, genau. Das kommt ins Nirvana. Nee, also genau. Das ist, wie ich das, wie ich meinen Tag anfange, einfach um zu wissen, was ich dann mache. Nummer zwei, was ich auf jeden Fall nutze, ich bin ja nicht deutsch und deswegen so mit der Sprache, ich bin ein bisschen zu faul mit Groß- und Kleinschreibung und E-Mail schreiben. Und es ist dann doch sehr praktisch, wenn ich sage, einfach, ich kann in meine Sprache einfach antworten und sage, bitte übersetzen oder polishen. Also deswegen, KI ist schon überall im Alltag, aber es kann ja mich nicht ersetzen. Das, was ich nicht mit KI mache und so, wie ich auch Frauke kennengelernt habe auf der Bühne, wenn ich Panels oder Keynotes, ja, ich bin ja kein Roboter und schicke kein KI für mich dahin. Sprich, Analive bleibt Analive.
Gibt's Analive auch noch woanders? Du hast vorhin Musik erwähnt. Machst du Musik?
Ja, ich bin Sängerin. Also wir haben eine Firmenband. Ich habe auch so, also vor 20 Jahren war es viel aktiver. Da war man noch jung und konnte da halt die Wochenende durchmachen. So Open Airs und Festivals und so weiter. Aber ja, wer Spotify hat, und ich glaube auch Amazon Music und noch ein paar, da gibt es tatsächlich die Microsoft Band mit dem Album, was wir im Studio aufgenommen haben. Auch in der Pandemie 2020 waren wir im Studio und haben Teil 1 gemacht und dann kam Lockdown und da ist kein Teil 2 davon da geworden, aber heißt Overcloud. Kann man auf Spotify einfach anhören.
Ja, was sonst für ein Name? Großartig. Dahinter steckt aber wahrscheinlich auch ein ganz zutiefst menschliches Bedürfnis. Ja, also je mehr wir digitaler werden und so weiter, ist ja immer wieder die Frage aufgekommen, was heißt denn das für den anderen Teil von uns, nämlich diesen physischen, körperlichen Teil, da wo man Menschen wirklich trifft? Und da gibt es ja fast keinen schöneren Raum, als Musik live zu erleben. Ja, da, wenn eine Band vorne steht oder ein Orchester und das Publikum da ist und eben genau nicht die CD reproduziert wird, sondern einfach was live entsteht, was einmalig ist und was sonst auch nicht mehr passieren kann.
Rock'n'Roll nennt man das.
Genau. Absolut, ja. Also du merkst schon, ich mache auch sehr viel Musik und lieb das natürlich, ja. Dieses Yin und Yang, sag ich mal, ganz, ganz banal, ja. Also diese zwei Elemente, also Technologie als Unterstützung und den Menschen, der unterstützt wird, das ist ja bislang so auch narrativ und eine Erklärung, die ja gut funktioniert. Und trotzdem erleben wir natürlich auch, dass wir nicht nur über Co-Piloten reden, sondern wir reden ja auch tatsächlich darüber, dass wir den Kern der Wertschöpfung, also das, was der Experte tut, das, was wir wirklich beruflich machen, tatsächlich ja aufgesogen wird. Erstmal das Wissen in den Trainingsdaten und dann zweitens aber auch in der Umsetzung. Wie siehst du denn diesen Wettstreit? Ja, ist das tatsächlich eine Konkurrenz zwischen Maschine und Mensch? Oder sehen wir auch da einfach, dass sich die Dinge verschieben? Du hast ja auch viel von deinem Arbeitsalltag erzählt, der eigentlich aus sehr vielen banalen Schritten besteht. Erstmal Dinge organisieren, schreiben und so weiter. Was passiert denn da gerade? Sind wir da, haben wir da mehr als Co-Piloten inzwischen?
Ja, schon. Spannendes Thema. Gerade so, welche Jobs werden dann von so ersetzt und welche nicht. Wenn das Kind kommt und sagt, was soll ich werden, dann gibt es ein paar super gute Antworten. Also alles, was so handwerklich. Was ich identifiziert habe, der beste Job, der wahrscheinlich ganz sicher ist, ist Priester. Tatsächlich. Stellt man sich so einen Heiratsroboter vor, man geht in so ein Booth und dann macht der Heiratsroboter, sagt dann, ja, so bitte Sprache auswählen und nach welchem Recht. Dann wird man verheiratet auf die Schnelle und der Heiratsurkunde wird einfach unterschrieben direkt auf so einem Screen und aus dem Bauch vom Computer rausgespuckt. How romantic. Also ich denke,
gehen wir nach Las Vegas, da sind wir nahe dran.
Ja, in Deutschland, glaube ich, wird es nicht so sein. Aber es ist so, als so da, wo das menschliche Gefühl gebraucht wird, ja, da werden die Menschen weiterhin brauchen. Aber komplett ein anderes Thema auf die andere Seite, Fachkräftemangel. Das ist, glaube ich, wo wir sehen, so alles, was, ich sage immer, wenn Kunden, so da, wo soll man anfangen? Und ich sage immer, ja, das, was liegen bleibt, ja, was die Leute lästig finden, so administrative Aufgaben, da anfangen, wo die Wartezeiten lang sind, so SLAs, ich rufe irgendwo an und muss 22 Minuten in der Warteschlange. Mhm. Oder das, was langweilig ist. Es gibt ja nichts Besseres. Nicht ne? Das, was die Menschen einfach so wie, wenn man da sagt, wer macht Notizen in einem Meeting? Das ist mittlerweile so, ja, irgendjemand erklärt sich bereit und meistens kommt da nicht gute Sachen dabei raus. Das ist einfach so was Lästiges.
Ich finde es ganz spannend.
Und da glaube ich, Agenten, ja, das ist halt, das ist ja, was man sieht. Diese Mensch oder Maschine, aber so Agenten, die da eintreten, wo gerade Fachkräftemangel, wo es lange dauert, was liegen bleibt, was langweilig ist, was repetitiv und administrativ, damit wir kreativ agieren können.
Das finde ich total spannend, was du gerade sagst. Denn wir haben im Kopf immer dieses Bild, das sind die 40 Stunden pro Woche oder 35, was auch immer. Und die nimmt uns jetzt jemand irgendwie weg und so weiter. Ja. Aber im Kern reden wir darüber, dass wir eigentlich ein Ergebnis erreichen wollen, dass wir irgendwas machen wollen. Und es wäre ja großartig, wenn wir dafür nicht 35 Stunden brauchen würden, sondern vielleicht nur 10. Ja. Und wir haben eine Maschine, die uns dabei entsprechend unterstützt oder ob wir eben mehr oder anders Dinge erreichen könnten. Aber das ist oft so diese Idee eben, dass wir uns dann immer noch dafür, dass wir auf diesem Stuhl sitzen, bezahlt fühlen, wichtig fühlen und so weiter.
Ich wollte noch einspringen, wenn ich diese Zeit zu schaffen, was anderes zu tun, ne, wie Christoph das gerade angedeutet hat, also wir nehmen die Maschine, die mir den Kalender organisiert und die E-Mails, ja. Machen das bei euch schon alle im Unternehmen? Passiert das? Ja? Also siehst du, dass in einer Firma, die Software und die Tools ja auch in der DNA jetzt hat und eigentlich will, dass das jeder nutzt, ja, passiert das auch? Oder passiert das nur bei den Führungskräften, die das vorleben, so wie du eine bist?
Nee, auf jeden Fall. Also ich habe gerade jetzt eine neue Zahl, das könnte vielleicht mal interessant sein, so Agenten und so weiter. Es ist ja alles sehr schnell gegangen. Zuerst hat jeder gepromptet, ChatGPT kam, Copilot kam, die letzten 2 Jahre ist ja also eine Acceleration, das ging unheimlich schnell. 2 Themen sind vielleicht ein bisschen so, da, wenn alles so schnell geht, dann hat man eine große Workload, wenn es um Governance und Daten geht. Also zuerst muss man gucken, habe ich gute Daten? Wenn die Daten nicht gut sind, dann kommt nicht so gute Ergebnisse raus. Und das sind vor allem alte Daten. Aber sagen wir zum Beispiel, dass in einem Teams-Call, wo Leute zusammenkommen, das sind ganz frische Daten. Wir haben jetzt ein Gespräch und darauf wird eine Zusammenfassung zum Beispiel geschrieben. Das sind frische Daten mit Menschen, die gesagt haben, das müssen wir jetzt tun. Also man muss gucken, welche Daten, wie alt und wie lang zurück geht es? Muss ich vielleicht dann irgendwas da machen? Das ist eine Sache. Ich sehe das wie eine Pyramide. Ich habe die Top-Daten, das sind die guten, die frischen, die gereviewt zum Beispiel. Was immer sehr frisch ist finanzielle Daten. Man muss ja Compliance, SOX-Compliance etc. Sprich, ich kann nicht einfach wie wild in ein Excel-Sheet irgendwelche Zahlen eintragen, die so aus dem Finger gezogen, sondern Finanzsysteme haben immer sehr gute Daten. Oder medizinische Systeme, ist auch so. Ja. Aber jetzt auf die komplett andere Seite, kriege ich immer wieder als Frage so, ja, dann gehe ich dann rein und dann prompte ich irgendwas, finde mir dies oder jenes und kriege einfach nur halluzinierte Schrott. Ja, das Internet. Internet ist keine saubere Daten. Und jetzt mal überlegen, so, es wird ja geschätzt, dass 50% vom Internet ist KI generiert. Und das ist wie, wir sind hier, ja, Christoph auch als Musiker, du hast wahrscheinlich auch Mixtapes, Kassetten gemacht, als du jung warst.
Ja, natürlich. Ja?
Das Internet ist wie eine Kassette, Kopie von einem, also Doppeldeck, weißt du? Zuerst verschwinden die Höhen und die Bässe und es wird breiiger und rauschiger. Und es ist so zum größten Teil, was ich ja natürlich aus dem Internet bekomme. Sowas wie Reddit und so weiter. Das ist keine gute Datenquelle. Also Daten muss man sich durchdenken. Und ich habe gerade erfahren, dass bei Microsoft, dass wir an die 100.000 Agenten haben gerade. Weil wir auch so Governance und Compliance, wir haben einfach gesagt, Innovation, leg los, baut Agenten. Und manchmal ist es kleine Agenten, die ich so bei mir einfach mit meinen Daten gebaut habe und das interessiert ja keiner. Aber manchmal share ich das mit anderen Menschen. Und jetzt sehen wir schon so ein bisschen eine Ineffizienz, weil etwas Overlap, dass viele Leute kommen auf dieselbe glorreiche Idee und verbringen Zeit damit, einen Agenten zu bauen. wir haben gesagt, wir finden es gut, weil nur beim Tun lerne ich. Sprich, das ist so wie ja Learning by Doing, dass ich baue diese Agenten, aber irgendwann muss man schauen, das klatscht natürlich das System zu, dass wir mit sowas wie so Entdeckung von, da sind wir gerade, wir gehen im Januar rein, so wie entdecke ich Agenten, die mir helfen, damit ich das selber nicht mehr machen muss. So Compliance und so weiter, also Security, Privacy etc. ist ein absolutes Given. Da gibt es keinen Weg drumherum. Und das habe ich natürlich in einer Firmenumgebung sowieso, aber wie gesagt, nicht unbedingt im Internet. Also spannender Weg. Und ich glaube, nächstes Jahr werden wir eine neue Revolution sehen. Gerade rund um so dieses Agentic AI und sogar Agenten, die Tätigkeiten selbstständig ausführen. Da muss ich mal überlegen, wenn ich einen Shopping-Agenten habe, dann gebe ich den meine Kreditkarte ohne Limit. Hm. Glaub nicht.
Ja, das wie hat baue schon ich meinen Agenten? Ich habe es noch nicht ausprobiert.
Bei uns ist es, das heißt Studio, aber so simplifiziert gesagt kann man sagen, dass ein Agent ist eine Reihe von Prompt, wo ich sage, geh zuerst hier rein, hol das, mach da eine Zusammenfassung, schick es dahin, etc. Also ich kann diesem Agenten einen Namen geben, aber das ist eine Perlenkette von verschiedenen Kommandos. Aber hier ganz spannend vielleicht zu sagen, so wo bleiben jetzt Prozesse hängen in diese neue Welt? Früher haben wir Prozessdesign, ja. Das ist der erste Schritt und ich kann erst, wenn das vervollständigt ist, kann ich den zweiten Schritt, dann brauche ich vielleicht eine Datenrückmeldung und so weiter. Aber KI kann ja alles gleichzeitig machen. Sprich, wo ich früher einen Prozess mit Schritt 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, kann ich sagen, ich mache 1, dann mache ich, überspringe Schritt 2, weil da noch was fehlt, mache 3 und 4, gehe zurück zu 2. Der KI kann ja alles gleichzeitig machen. Und ich glaube, dass da so diese Denke, so Prozessdenke, wie müssen wir denken zukünftig, weil diese Agenten nehmen alles gleichzeitig machen und, Frauke, haben auch keine 40 Stunden, sondern ich kann ja da, ja, Tag und Nacht arbeitet mein Agent, ich kann ihnen einen Namen geben und am Wochenende auch busy. Will ich das, wenn ich vielleicht mit für zum Beispiel Approvals, dass ich immer wieder eine Rückmeldung, ich habe das hier alles zusammengestellt, soll ich das ausführen? Am Anfang willst du wahrscheinlich ein Ja, ja geben, damit du nachvollziehen kannst, was da passiert.
Das finde ich ganz spannend. Prozesse sind ja entstanden aus der Industrialisierung. Also wir kommen ja von der Manufaktur und haben festgestellt, wir können wiederkehrende Dinge arbeitszeitig organisieren und wir können sie auch irgendwie formalisieren. Also wir schreiben das irgendwie auf. Aber im Prinzip haben wir immer Menschen zugeschaut, haben dann gesagt, okay, so könnte das sein, haben das aufgeschrieben und haben dann den nächsten Menschen erzählt, mach das genauso. Wobei, ganz ehrlich, die meisten Prozesse gibt es ja gar nicht in Realität. Also die meisten Prozesse müssen ja dann tatsächlich angepasst werden. Aber es ist eben so, ein Mensch macht irgendetwas, nimmt dieses Produkt, gibt es dem Nächsten, drückt es dem nächsten Menschen in die Hand und der macht irgendwas weiter. Daten sind in diesen Prozessen eigentlich eher so ein Abfallprodukt. Das ist etwas, was in den IT-Systemen dann zufälligerweise halt auch angefallen ist und das dokumentiert hat. Aber es ist eigentlich immer um diese Arbeitsschritte herum passiert. Und ich denke, was wir jetzt gerade sehen, ist, dass wir das umdrehen, dass wir eigentlich mit den Daten anfangen. Also ich habe hier Daten, die beschreiben ein Produkt, ich habe Daten, die beschreiben die Kosten, ich habe Daten, die beschreiben, was der Kunde damit gemacht hat und so weiter. Und jetzt kann ich eigentlich diese Agenten sehr gut benutzen, um eigentlich von diesen Töpfen, zwischen diesen Töpfen zu vermitteln und diesen Schritt zu machen. Und zwar automatisiert und zwar in jede beliebige Richtung. Ich kann aus den Preisen auf das Produkt schließen und so weiter. Das heißt also, dieses Lineare von links nach rechts, von oben nach unten, löst sich komplett auf.
So. Ganz genau. Und vielleicht so, und nochmal zu Fraukes Frage auch so ein bisschen, um das zusammenzufassen. Es muss sowieso, okay, ich bin ja trotzdem der Mensch, also wer, ein Agent ist ja wie ein Kollege, aber es ist nicht mehr HR, der sie einstellt, sondern jetzt plötzlich macht IT, definiert, was ein Agent ist oder tut. Ja? Beziehungsweise vielleicht sogar ich als Mitarbeiter, wenn ich trainiert bin. Und ich sage immer so, wenn man das muss man, zumindest jetzt, vor wir so weit sind, also in ein, zwei Jahren, wo es noch komplexer ist, aber im Moment, wenn ich damit anfange, stell dir vor, ich kriege 3 Werkstudenten Montagmorgen. Ja, die kommen da zu mir und ich will sie natürlich, ich habe darum gebeten, ich brauche Unterstützung für gewisse so Einstiegsaufgaben. Ich kriege 3 Werkstudenten, die will ich dann im System aufgesetzt bekommen, dann Zugriffe geben für das, was die brauchen. Und dann muss das eine abgesteckte Aufgabe, die ich innerhalb von kürzester Zeit, gehe hier rein, antworte das, trage das hier rein, schau mal nach. Es müssen sozusagen so sehr leicht trainierbare Aufgaben, dass die loslegen können. Und genau das, im Prinzip muss man denken über Agenten. Zumindest jetzt am Anfang, wo wir Agent Designers haben, die dann sehr komplexe Business- und Industrieagenten baut. Also wenn man sagt, vielleicht hier im Bild auch, es gibt 3 Arten von Agenten. Wie gesagt, es gibt die, die ich selber baue mit meinen Daten. Da kann ich machen und tun, was ich will. Dann gibt es auch... Das ist der Basis von so einer Pyramide. Der Top ist Enterprise-Agenten. Die werden eingeführt wie große Applikationen. Da sitzt da halt ein Agent-Designer-Team zentral bei uns im HQ und bauen dann Großagenten, die für die ganze Firma, für 300.000 Leute eingeführt werden soll. Und die landen in einen sogenannten Agent, so wie wir App-Stores hatten, gibt es jetzt Agent-Stores, wo ich die muss ich dann zuschneiden für mein Business, aber die kann ich da downloaden oder kaufen. Und wo es spannend wird, ist genauso dieser in der Mitte. Nicht meine persönliche und auch nicht die Enterprise-Agenten, sondern jemand sagt, wir brauchen einen Agent und baut den das wird dann geshared mit mehreren Leuten. Ich glaube, das ist genau die man dann katalogisieren muss und vor allem eins meiner größten Themen, Betriebsrat. Ich kann ja nicht alles irgendwie einführen und selber bauen, wie Shadow IT, ohne dass ich da wegen Leistungsverhaltenskontrolle tatsächlich das neue IT-System Betriebsrat-Approval bekomme.
Ja.
Da lasse ich Christoph gleich nochmal einspringen, aber vorher eine Frage von mir. Diese Agenten, wenn ich mir das vorstelle, dass der nächste App-Store eben ein Agenten-Store ist, dann muss ich ja entweder den Plattformen, die Stores zur Verfügung stellen, trauen, dass sie geprüft haben, dass die Agenten auch das tun, was draufsteht, oder dem Agentenbauer oder der Agentenbauerin trauen, dass sie das tun. Bei den Apps kennt man das und diese Prozesse, die sind aber, da kann man viel besser reingucken und das nachvollziehen, was die dann machen werden. Ich kann mir das im Moment, zumindest im Hinblick auf generative KI, schwer vorstellen, dass man da vorne dran so eine Agentenschule oder so ein Agentenprüfungssystem hat, das tatsächlich auch Garantien geben kann, dass die Dinger das tun, was sie tun wollen, sollen und nicht dann doch vielleicht was anderes. Wie schätzt du das ein? Oder was ist da vielleicht tatsächlich schon präsent, was wir nicht wissen?
Diese Agenten sind ja nicht wie Apps. Eine App ist ja einfach nur, ich gehe da rein und ich habe eine Wette-App und dann schaue ich das Wette nach. Oder ich habe ein Parking-App, da muss ich meine Daten, mein Vornamen, mein Nachname, mein Kennzeichen und dann kann ich da mit Parkster irgendwo parken. Die sind natürlich sehr klein in den Funktionen und vor allem für mobile Geräte gedacht. Agenten, vor allem in Enterprise-Bereich, glaube ich, da muss man etwas anders denken, das werden eher so wie Frameworks, weil ich muss das ja immer noch auf meine Daten und auf meine Firma adaptieren. Also ich denke, das ist nicht, dass eine Person sitzt, ach, ich brauche einen Agent hier und sowas Komplexes für die Firma, sondern die sind dann eher sehr klein und nur für meine kleine Umgebung und sind dann modular. Und ich muss immer noch aber dann sozusagen meine, je nachdem, worum es dann halt da geht, meine Daten eingeben. Und dann läuft es in so eine Mikro-Mini-Mini-Kosmos für mich persönlich. Also wie gesagt, man muss da trennen, persönliche Agenten meine, die ich für meine Effizienz oder ist das ein Enterprise für meine ganze Firma. Genauso wie ich würde ja für meine Firma mit 300.000 Leuten bei Microsoft keinen so ein Mini-Mobile-App irgendwie, das ist ja zu klein, das sind ja eher für den persönlichen Bereich.
Aber ich glaube, da erleben wir einfach jetzt den klassischen Pfad. Also du hast ja am Anfang erstmal gesagt, alle spielen damit rum in der Firma, 100.000 Agenten. Und das ist ein tolles Zeichen. Ja, das heißt, die Menschen haben erstmal Zugang dazu. Das ist natürlich bei Microsoft einfach. Ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer werden sich jetzt auch fragen, okay, wo kann ich das denn tun? Denn die meisten haben erstmal diese Hürde, Das sind persönliche Daten oder das sind Firmendaten, die ich eigentlich gar nirgendwo reinstecken darf. Also erstmal, wo ist mein Spielplatz, mein Sandkasten und wie komme ich da überhaupt rein? Und dann ist eben diese Frage, was brauchen wir denn eigentlich an neuen Prozessen, auch an neuen Rollen, an neuen Menschen, die jetzt anfangen, das zu sortieren? Und ich glaube, da haben wir jetzt eben, wie du es gerade beschrieben hast, da kommen jetzt neue Werkstudenten rein, denen musst du irgendwas erklären, du musst eine Qualitätskontrolle aufbauen, du musst ein Training für die aufbauen, die müssen irgendwo sitzen, die müssen irgendwo gefüttert werden, was weiß ich. Also du musst eben alles organisieren, damit das auch funktioniert. Dinge, die wir vorher halt nicht brauchten. Das ist aber an sich überhaupt nicht neu, denn das haben wir zum Thema Security schon gemacht, zum Thema Cloud haben wir schon gemacht, zum Thema CAD-System haben wir schon gemacht und so weiter. Wenn wir nochmal ganz zurückgehen an den Start, wie kommen denn jetzt Menschen draußen, die sagen, ich habe jetzt eigentlich ganz viele Ideen, was ich vielleicht machen könnte. Ja, und ich kenne bislang eigentlich nur ChatGPT und Gemini und was auch immer. Ja. Wie kommen die denn dazu, jetzt tatsächlich in diesen Sandkasten reinzudürfen?
Wenn es um Unternehmensdaten geht. Unternehmensdaten. Ich kann ja nur, also als IT für Microsoft spreche ja von unserem Sandkasten. Sprich, man muss natürlich dann halt unsere Produkte haben und lizenziert haben. Und das kann man sich also vorstellen, zum Beispiel, geht ja vor allem um Governance. Dass wenn ich in einer Microsoft 365-Umgebung bin, dann ist alles soweit als Plattform sicher. Zum Beispiel, so, SharePoint kennt ja jeder. Also wenn ich jetzt einen neuen SharePoint oder einen neuen Loop oder etc. mache, dann muss ich ja immer, da muss ich angeben, ob das da halt dann, also der Datenklassifikation, ist das public, ist das general, ist das confidential etc. Das ist eine Sicherheitsstufe. Ich muss dafür sorgen, dass mindestens zwei Leute als Fulltime Employees, Owners, also da, dass ich da halt mindestens zwei Namen habe, falls eine Person weg ist. Passiert uns immer noch, dass wir irgendwelche SharePoints, wo aus irgendeinem Grund die Leute nicht mehr bei der Firma sind, die man dann halt über einen IT-Administratorprozess dann löschen muss oder wo keiner so richtig weiß, braucht man diese Daten vielleicht noch oder greifen irgendwelche alte Systeme da drauf. Und da gibt es tatsächlich jetzt, führen wir auch jetzt gerade ein, total spannend, einen Agent 365, das ist eine Management-Umgebung für diese Governance. Wie viele Agents habe ich? Und sind die alle grün? Das alles da gecheckt und sonst kommt so ein Pop-up und sagt, ja, das ist nicht compliant. Wenn du das nicht fixst, dann ist das, wird das in, und dann wird in der Zeitrahmen dann angegeben vom Administrator, wird das gelöscht. Und ich glaube, das ist so, wo viele jetzt lernen können. Wenn es um Privatpersonen und so weiter, da gibt es natürlich andere Tools und Plattformen dafür, aber die sind nicht das, was ich mache mit M365. Sprich, ich muss natürlich Kunde von Microsoft und innerhalb mein Tenant dann sein.
Aber das heißt, da gibt es für alle möglichen Firmen natürlich jetzt die Möglichkeit, reinzugehen. Und dann der zweite Schritt ist ja, jetzt muss ich ja für mich irgendwie feststellen, so neben dem Spielerischen, klar, ich kann jetzt da mit GPT und so weiter tolle Fragen beantworten lassen und so weiter, aber wie komme ich denn darauf, welche Use Cases tatsächlich für mich relevant sind? Also wie kriege ich die Fantasie angeregt? Ich glaube, ihr kennt alle diesen Effekt, welche Webseiten besucht ihr so im Laufe des Jahres? Das sind immer die gleichen fünf, ja, weil man immer so seine eingetretenen Pfade hat und so weiter, hat man schon immer so gemacht. Also welche Tipps kannst du denn geben, wie du selber auch angefangen hast, dich und dein Leben dann neu zu erfinden sozusagen? Ja? Also wie schaffst du diesen Freiheitsgrad, dass du sagst, okay, das kann doch eigentlich, also erstmal das mache ich und das kann doch eigentlich die KI viel besser für mich machen.
Hier mein Top-Tipp an alle. Das ist A, sich, und ich glaube, das war sogar sehr öfters jetzt als Secret Source und was da halt rausgezogen wird als Essenz auf LinkedIn, wenn ich irgendwo spreche, Zeit. Ich kann das nicht einfach so hektisch und sagen, ja, ich bin im Stress, vielleicht kann eine KI für mich machen und versuche ich das so auf die Schnelle zu machen, sondern das ist so dieses sich hinsetzen und wirklich überlegen. Und dann Tipp Nummer 2 ist nicht ich, sondern wir. Also wenn ein Team in der Arbeitsumwelt zusammenkommt und sagt, was tun wir den ganzen Tag und was findest du lästig, was finde ich dauert zu lang, was findest du langweilig, man spricht dann halt über das, was wir den ganzen Tag tun, aber auch was die Ergebnisse eigentlich sein sollen. Manchmal denken wir nur in den Arbeitsschritten und nicht in Ergebnis. Und es gibt ja diesen neuen Job, so diese Prompt Engineer, habt ihr sicherlich gehört. Das ist ja, kann man werden, kann man tun. Aber ich glaube, also das Consulting von extern bei KI, da geht es um viel höhere Themen und nicht einzelne Prompt, sondern mehr so die Firmenkultur, aber auch so die Plattform und Technologie dann halt zu schaffen. Aber niemand kann so gut Prompts und zukünftig Agents bauen wie ein Team, was einfach sagt, hey, halben Tag, Freitagvormittag, machen wir 4 Stunden, dann gehen wir zum Lunchen und setzen uns hin und schauen, was wir brauchen. Also wir haben das gesehen, wir haben Promptathons und Lerntage, wo wir die Teams einfach zusammenkommen und dann fangen die an, so einen ersten Grundprompt zu bauen. Ja, easy, austesten. Und hier, was ich immer sage, so KI ist super, es tut genau, was ich sage, aber nicht, was ich meinte. Und diese so, wie kriege ich das hin, das, was ich meinte? Ich gebe jetzt ein einfaches Beispiel. Mein erster Prompt habe ich gedacht, so, jetzt smart wie ich bin und jetzt habe ich das, jetzt baue ich meinen ersten Prompt und probiere was. Und habe an einem Freitagnachmittag gepromptet. Was habe ich versprochen zu schicken oder zu tun, was ich noch nicht gemacht habe? Mhm. So Freitagnachmittag. Super, oder? Sehr und das schlau. Habe ich auch bekommen. Dip, zurück zu 2016. Mhm. Weil, was hat gefehlt? Diese Woche.
Für das mich eine ist es ganz lange Liste an beleidigten Menschen hinterlassen. Seit 2016, die warten immer noch auf deine Antwort.
Ja, und das, wenn ich jetzt an die PowerPoint, was ich versprochen habe, zu schicken, ist wahrscheinlich auch nicht mehr neu.
Nicht mehr gut.
Und hilft nichts. Aber ich finde das Beispiel so gut. Er sagt so, was hat gefehlt, was wir als Menschen sofort, das muss man doch nicht sagen. Ich meinte doch diese Woche. Ja? Mhm. Und das muss man reinbauen. Spricht man, okay, diesen Prompt. Oh, diese Woche. Und was muss definiert werden? Was darf nicht dabei sein? Ja? Und wenn Teams so zusammenkommen und einfach so, ja, prompten, Ergebnis anschauen, ja, da fehlt dies oder ja, mit der zeitlichen Eingrenzung etc. oder von dieser Datenquelle, die wissen ganz genau, also das, was die den ganzen Tag brauchen, ja, bauen die am besten selber. Aber da muss man die Leute auch Zeit geben. Und ich glaube, das ist genauso der Kernpunkt von alles, was wir tun. Du machst sowieso die, wir hatten Zeit. Das kostet Geld. Mhm. Ja, aber die Zeit muss einfach sein, damit man sich damit befasst.
Ist neben der Zeit auch noch was anderes wichtig, nämlich das Gefühl, mit Leuten reden zu können, die einem weiterhelfen können, ohne dass man das Gefühl hat, man ist in so einer Vorlesung, der andere weiß es besser und ich traue mich vielleicht nicht, weil peinlich Situation. Also du hast gesagt, du setzt Teams zusammen. Sind das Teams mit unterschiedlichen Fähigkeiten? Oder wie organisiert ihr das?
Wie wir das gemacht haben, sind wirklich die Teams, die zusammenarbeiten, also die Finanzleute, die denselben Job machen oder die Controllers. Was wir in IT machen, wir kommen auf Anfrage dazu. Also wir machen zum Beispiel bei Microsoft, wir haben 10 volle Lerntage im Jahr, 10 Learning Days. Und dann haben wir Slots und Sessions und Office Hours, wo man fragen kann, also dass man gleichzeitig so diese Begleitung hat, aber was du da ansprichst, ist ja eigentlich komplette Firmenkultur. Hat man eine gute Fehlerkultur oder Diskussionskultur in ein Unternehmen? Das hat gar nichts mit Digitalisierung oder KI, sondern wenn die Kultur nicht gut ist, dass ich Angst habe, dass Leute sagen, was ist das für eine blöde Idee? Dann muss ich wo ganz anders ansetzen. Dann hat es nicht mit der Technologie zu tun, denke ich. Aber mit das, was wir Growth Mindset, hast du das mal gehört? Mhm. Das Microsoft sagt ja Growth Mindset. Das I'm not a know-it-all, I'm a learn-it-all. Also diese Besserwisser, das ist bei uns tief etabliert. Das ist keine gute Kultur, Besserwisser zu sein, sondern lerngierig. Und das ist so die Grundkultur mit alles, was wir tun.
Lerngierig, auch ein schönes neues Wort. Ich frage deshalb, weil wir, also ich hier mit meinem Lehrstuhl an der Uni, machen wir Workshops mit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus der öffentlichen Verwaltung, also Staatsarchiv, Bayerischer Wald, ja, volle Bandbreite. Und mit dem Ziel, denen zu helfen oder mit denen zusammen was zu entwickeln, das ein Problem löst, das die haben. Und der längste Teil ist oft, überhaupt mal gucken, wo könnten Daten und Statistik oder KI helfen, ein Problem zu lösen. Ja, also die mit dem Staatsarchiv, das war besonders spannend. Die hatten das Gefühl, wir könnten da nützlich sein, aber bevor wir da rein sind, hatte keiner eine Idee, was da eigentlich dann hinterher bei rauskommt. Ja. Und ich glaube, das hatte nur so gut funktioniert, weil wir da eben wussten als IT-Statistiker, dass wir nichts wissen über Archivierung, ja, und dass die da die Experten sind und wir da zuhören müssen. Ja, und das war eine ganz andere Art zusammenzuarbeiten, als wenn die jetzt einen Kurs gebucht hätten zum ja, KI-Lernen oder sowas. Und deswegen frage ich, ne, auch bei euren Learning Days, also damit die angenommen werden, muss man ja schon mal denken, dass ihr denen was bieten könnt, was eine Lösung sein kann oder was sich zu lernen lohnt. Also das Thema ist ja wahrscheinlich festgesetzt bei dem Learning Day. Und worauf ich hinaus will, ist, wie kriegt ihr das hin? Und ich glaube, auch an den Unis sehe ich das, wenn die sich da modernisieren wollen. Die IT-Abteilungen sind oft super, die haben total tolle Kurse, aber es ist schwierig, die Leute in den Raum zu bekommen. Ja? Wie läuft das bei euch? Wieso seid ihr da erfolgreich, falls ihr es seid?
Jetzt muss man ja sagen, wir sind natürlich eine tech-savvy Firma. Ja, dass wir Microsoft dies bei Microsoft haben. Oder wo wir angesetzt haben schon vor, also viele, viele Jahre jetzt neben diese Learning Days ist, dass, also dieses Digital Mindset, ein digitales Mindset grundsätzlich zu entwickeln und Neugierde zu entwickeln. Dass man sich damit sehr früh beschäftigt, was die neuesten Technologien. Da haben wir natürlich Glück, dass das gehört zu unserem Job und wir haben eine große Mannschaft, die jeden Tag die neueste Technologie an den Kunden bringt. Aber Fun Fact, unser Chefkoch hat auch einen Teams-Account. Ja, weil wir einen Restaurantausschuss zusammen mit dem Betriebsrat haben und da sprechen wir regelmäßig. Und es ist natürlich so, wir haben ja auch Leute, die bei Microsoft, die nicht jeden Tag, also so als Technical Specialists irgendwas tun, sondern ja, die Finance und die Personalabteilung etc. Und deswegen war das für uns immer so der Anspruch von IT. Wir heißen nicht mehr IT bei Microsoft, sondern wir nennen das Employee Success oder Employee Experience, indem man sagt, dass wir müssen alle mitnehmen, ja, End-to-End. Aber wir haben natürlich das Glück, dass wenn man bei einem Tech-Unternehmen ist, dass man ja dann doch etwas tech-affine grundsätzlich ist, man kriegt dann doch sehr viel mit. Aber dieses digitale Mindset, ich glaube, das ist so die, das, wo vielleicht viele jetzt noch etwas kämpfen, gerade in dem deutschen Markt, vielleicht dann so in Public Sector und auch im Mittelstand etc. Habe viele Gespräche gehabt und was ich da empfehle, also drei Sachen muss man da machen, sehr konkret. Zuerst, die Geschäftsführung muss die Entscheidung, es ist Chefsache, die Entscheidung treffen. Wir gehen diesen Weg. Digitale Transformation, hybrides Arbeiten und so weiter. Es gibt viele, die sagen, haben wir schon immer so gemacht, 100 Jahre, ja. Und das bleibt dann so, war ja schon immer erfolgreich. Weil, ja, zurück zum Wort Fachkräftemangel. Wenn ich nicht dafür sorge, dass ich einen modernen Arbeitsplatz anbiete, dann gewinne ich die neue Talente nicht. Wir haben ja diesen demografischen Wandel, wo sehr viele auch in Rente gehen in den nächsten Jahren und diese Abflachung von der Demografie. Sprich, Firmen müssen, wenn ich es nicht tue, und ich schwöre, das ist eine Wahrheit, wenn ich es nicht tue, tut es jemand anders. Und die kriegen dann die Fachkräfte. Das ist der Grund, warum man die Entscheidung treffen muss. Weil sonst kann es sein, dass irgendwann der Wettbewerb einfach da ist und ich kriege das Business nicht mehr, weil ich die Ressourcen nicht habe. Also das ist sehr hoch, das ist der Topline von Strategie. Die Entscheidung treffen von der Geschäftsleitung, die müssen dahinter stehen. Schritt Nummer 2, digitale Transformation ist kein Hobby. Das ist nicht irgendwas, was, das ist so, wie man eine große Runde von Leuten, man schickt ein E-Mail, jemand sollte, oder könnte jemand sich bei dem Kunden melden, alle bei 3 auf dem Baum. Man braucht wirklich diese klare Verantwortlichkeit und nicht nur, ja, macht wohl hoffentlich HR, also Personal und IT, wenn die ein bisschen Zeit haben. So, als Hobbyprojekt irgendwie obendrauf. Ich brauche Verantwortung. Ich muss eine Person sagen, du bist jetzt für die digitale Transformation zuständig. Oft dann halt Head of IT, der Director oder jemand, der sowieso für die Technologie zuständig ist. Und vielleicht ist es keine Vollzeitrolle, sondern jemand, der das teilweise, aber dieses, man braucht einen Namen dran. der sagt, also Entscheidung wird getroffen und du bist zuständig. Und diese Person, das zuständig ist, muss dann halt basieren auf die Daten, hat die Strategie definieren. Zuerst geht es um Priorisierung. Wo müssen wir anfangen? Und ich glaube, das ist der schwerste Schritt. Wenn ich nicht jemand habe, der alles analysiert und guckt, wo verlieren wir am meisten Zeit oder verlieren Geld oder wo kommen wir nicht hinterher oder was ist ganz lästige Aufgaben, die sowieso keiner machen will oder wo sind die Mitarbeiterzufriedenheit niedrig oder die Kundenzufriedenheit niedrig. Ja, basierend auf diese ganzen Daten sagt diese Person, ich schaue mir das alles an und oft ist dieses Gesamtbild dann, da müssen wir anfangen. Da nämlich, wo man sagt, wo ist der größte Win, egal wie. Und das sind so die konkrete Schritte, die ich immer als Tipp gebe. Und dann meistens rollt es dann halt dann so los von alleine, wenn man da so weit ist, dass man wirklich weiß, wo fange ich an? Ja, und wenn man das, wo fange ich an, dieses Problem zu lösen? Vielleicht ein letzter Punkt dazu ist nämlich, es gab eine Zeit, da haben wir sehr viel Innovation getrieben. Wir, andere und so weiter. Also typisch Engineering, die bauen was Innovatives und dann nutzt es keiner. Und dann fragt man, wir sind ja bemessen, wir haben ja investiert, dann will man ja da auch, dass der benutzt wird. Also treibt so, hey, come on, Leute, bitte nutzen. Und man kriegt die Antwort, ja, aber ich brauche es nicht. Ja, aber es ist cool und innovativ. Ja, aber es löst kein Problem. Dann find ein Problem. Und wenn du kein Problem findest, erfinden.
Absolut.
Super, dann gehen wir also raus und erfinden irgendwelche Probleme, die wir vorher nicht hatten. Und das ist nicht, wie man Innovation treiben sollte, meine Meinung nach. Find ein Problem. Irgendwas wird das schon irgendwie machen, weil es sehr cool und innovativ, sondern was habe ich für Probleme? Und darauf gezielt hinarbeiten.
Das
und wenn man da ist.
Ich habe diesen wunderschönen Hammer in der Hand und jetzt suche ich meinen Nagel. Genau.
Sehr schön. Ganz genau, Christoph, das ist genau so. Jetzt super Hammer.
Ja.
Wo ist ein Nagel oder Schraube oder ein Kopf? Oder sonst was irgendwie, ja.
Das zweite Beispiel mit Werkzeugen könnte aber auch sein, jetzt haben wir so ein unfassbar gutes Schweizer Taschenmesser. Ja, also das ist so ein Multifunktionswerkzeug, das kann wirklich alles, ja. Und jetzt gehen alle los und fangen an, da rumzuschrauben, die Elektrik neu zu verlegen und dann Gas, Wasser und so weiter. Wie schafft man denn diesen Spagat? Denn auch, du kennst mit Sicherheit auch die MIT-Studie, die ist jetzt ein paar Monate alt schon, wo einerseits ganz positiv gesehen wird, ja, jeder versteht, das sind unglaubliche Werkzeuge. Also die private Nutzung und auch die Gruppe Nutzung ist super hoch, 90-95%. Also jeder spielt damit rum und sieht, dass das funktioniert, auch im privaten Umfeld. Und dann aber, wenn es um Expertise geht, um 24/7, wenn es darum geht, das in einem Dunkelmodus, im Prozess zu automatisieren und so weiter, dann ist auf einmal die Erfolgsquote super, super niedrig. Was passiert denn da und wie können wir diesen Gap schließen?
Eigentlich, das ist wirklich so eine gute Frage, um das, was wir alles eigentlich heute besprochen haben, jetzt auch so zum Punkt zu bringen, weil das ist genau das. Ich brauche Verantwortung, ich brauche die Entscheidung, ich brauche die Verantwortung, ich brauche einen Plan, die muss data-driven sein, basierend auf welche Probleme oder was will ich lösen, das muss dokumentiert sein. Ich muss wissen, wo, also welche Daten werden dafür gebraucht. Und wie gesagt, das Digital Mindset, ich sehe das, das ist ja top-down. Mit diesen Werkzeugen, was machen wir für das Unternehmen? Und das Bottom-up ist aber so eher die kleine Probleme. Ich meine, zum Beispiel, wir haben bei uns, bei Microsoft, wir haben ein Schwabing-App. Wir sitzen in Schwabing und es ist halt das. Ja, das brauchen die nicht in Singapur. Und da brauche ich wahrscheinlich keine, also großes IT, weltweites IT-Projekt an den Corporate IT irgendwo einkippen in so ein Intake für ein Schwabing-App. Das mache ich dann lokal. Aber das muss dann compliant sein, das ist Governance, dass ich das dann, dass man diese Governance-Schritte dann halt folgt, wenn man sowas macht. Das ist bottom-up.
Also,
und da kann
Plan,
Innovation, ne? Ja genau, aber das so, das ist dieses Learning by Doing, dass man das Digital Mindset dadurch, ich mache irgendwas und lerne da dabei. Und vor allem ist es eine sehr niedrige Investitionsschwelle. Das bedeutet, wenn ich aus Schwabing wegziehe, dann brauche ich kein Schwabing-App mehr. Ja, dann habe ich auch nicht weltweit irgendwie 6 Millionen ausgegeben oder whatever, sondern ja, das ist eine kleine Investition, selber gemacht, innerhalb der Rahmen. Und dann kann ich von vorne anfangen, vielleicht das nehmen und als Grund für das, was Neues kommt. Und ich glaube, das ist genau da, wo die viele Firmen so irgendwo dazwischen mit diesem Schweizer Messer, ja, wenn man da diese Fragen stellt, ja, habt ihr die Entscheidung getroffen? Habt ihr immer Verantwortung? Welche Daten? Also, wenn man die Fragen stellt, dann wird es irgendwo da haken, mit Sicherheit, da bin ich ganz sicher.
Ja, so wie ganz häufig.
Das ist wirklich eine tolle Zusammenfassung.
Ja. Ich nehme vor allem eins mit, liebe Anna, die Freude, mit der du auf dieses Thema drauf schaust und diese Begeisterung und dass es so Spaß machen kann, sich auf Innovationen einzulassen. Und zwar ganz egal, wo man im beruflichen Leben steht, ja, ob man jetzt frisch von der Uni kommt oder ob man auch schon fortgeschritten ist und viel Verantwortung hat. Es ist einfach eine Zeit, die unfassbar viele Möglichkeiten bietet. Und ich liebe diesen Satz, also wir sind die erste Generation, die die Zukunft erlebt. Ja, also wir sind mitten dabei, wo die Zukunft jetzt stattfindet, jetzt wo die ganzen Bilder, die wir hatten. Ich staune immer wieder mal, was wir mal früher so als Science Fiction abgetan hatten, dass wir jederzeit kommunizieren können. Knight Rider mit seinem Kit-Auto. Es ist da, ja, es ist wirklich hier. Und wir haben die KI jetzt, die mit uns redet und Dinge tut, die völlig undenkbar waren noch vor 4, 5 Jahren. Also wir sind da mittendrin. Ja, lass es uns anpacken. Und vielen Dank, dass du uns so viel Energie mitgegeben hast und ganz viele konkrete auch Handlungsempfehlungen, was wir tun können, wie wir vorgehen können. Wunderbar.
Toller Start ins neue Jahr für uns, auf jeden Fall.
Dankeschön. Ich freue mich, dass genau das auch hier so gelandet ist, die Freude. Und wie ich gesagt habe, mein letztes Wort ist, wenn ich es nicht tue, tut es jemand anders. Und es darf ja dann auch mal Spaß machen und positiv sein.
Super. Sehr schön. Ganz liebe Grüße nach Schweden aktuell und bis bald wieder in München.
Das war's für heute. Okay, ja. Hat mich gefreut, hat super Spaß gemacht. Ja. Schöne Zeit.
Dankeschön.
Ja, bis dann. Ciao.
Wenn euch auch diese Folge von Dig Deep Spaß gemacht hat, dann teilt sie doch gerne mit euren Freunden und Bekannten und hinterlasst auch eine Wertung in den üblichen Portalen. Wir freuen uns auch, wenn ihr mit Gästen und Vorschlägen auf uns zukommt oder auch einfach nur Themen diskutieren wollt. Ihr findet unsere Kontaktdaten auf digdeep.de. In the world we explore. Digital wonders. Business science galore. Bytes and clicks and numbers. In a new age song. Every code and data. Join the journey along. Dig, dig, dig deeper. Tech and science in sync. Stay with us, explore now. Come on, take a leap. From cloud to cyber, shining the night. Look at the horizon, future where it stands. In this digital era, grasp it with both hands. Future where it stands in this digital